Schwarzfischer, der ist ja auch einigen aus der Hanauer Gemeinde noch bekannt. Und das habe ich jetzt hiermit ausgerichtet. Und ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf an diesem Sonntag. Ja, die Predigt steht heute im Apostelgeschichte 18, Vers 1 bis 17. Das ist das, was wir vorhin gelesen haben. Apostelgeschichte 18. Paulus ist ja nach Europa gekommen, auf der zweiten Missionsreise, zunächst nach Philippi, dann war er auch in Athen und von Athen ist er hier nach Korinth gekommen. Das wird uns hier ab Kapitel 18 berichtet. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus dein Wort gegeben hast. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus deinem Munde kommt. Und du hast auch gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. So bitte ich dich, dass wir jetzt durch die schwachen Worte der Predigt deine Stimme hören, dass du deinen Geist hineinlegst und uns jetzt gerade in der Situation begegnest, in der wir gerade sind. Denn du kennst uns besser, als wir uns selber kennen und weißt, was wir jetzt gerade brauchen. So segne Reden und Hören und gib, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern dass dein Wort in unserem Herzen aufgeht und viel Frucht bringt in Geduld. Amen. Letzte Woche habe ich einen Artikel in einer christlichen Zeitschrift gelesen. Da berichtet ein Pastor irgendwo aus Norddeutschland, der hat in seiner Gemeinde eine Evangelisation durchgeführt im Zelt und hat über ein Missionswerk einen Evangelisten eingeladen. Ich weiß nicht genau, welches Werk es war. Ist auch egal. Jedenfalls hat er dann beschrieben, wie diese Evangelisationswoche war. Und er sagt, es war sehr anstrengend. Es gab Streit unter Mitarbeitern. Wir hatten Probleme mit der Technik. Das Wetter war für die Zeltmission viel zu kühl. Es hat geregnet. Und das Schlimmste war, es kamen kaum Besucher von außen. Die meisten Leute, die kamen, waren schon alteingesessene Gemeindemitglieder. Ja, und dann ging die Evangelisation zu Ende und einige Wochen später bekam er von diesem Missionswerk das Hochglanzmagazin für die Spender, den Spenderkreis. Und da wurde auch berichtet über die Evangelisation. Und er schrieb dann, ich traute meinen Augen nicht. Da wurde beschrieben, ein großartiger Einsatz wäre passiert mit vielen Bekehrungen. Sind sogar Leute geheilt worden. Und die Stadt sei mit dem Evangelium geflutet worden. Er dachte, das müssen zwei verschiedene Veranstaltungen gewesen sein. Das Einzige, was geflutet wurde, war das Zelt vom Regenwasser. Ja, das soll man lügen zur Ehre Gottes? Ich glaube, nein. Ja, wie ist es bei Lukas? Auch Lukas schreibt ja in seiner Apostelgeschichte. Und auch in dem Text, den wir gerade eben auch gehört haben. Auch er schreibt ja von wunderbaren Erweckungen und Aufbrüchen, die passiert sind. Hier zum Beispiel bei uns im Predigttext. Paulus und seine Mitarbeiter bekommen Verstärkung aus Rom. Ein gläubiges Ehepaar, Aquila und mit seiner Frau Priscilla, kamen und unterstützten die Gemeinde. Sie schließen sich ihnen an und es muss eine große Hilfe gewesen sein, dieses Ehepaar. Wunderbar, Halleluja. Dann lesen wir, dass Paulus als Schriftausleger und Lehrer, er war ja ein studierter Rabbiner, viele Juden und Griechen überzeugen konnte. Auch das wunderbare Geschichte. Dann geschieht ein großes Wunder. Crispus, der Synagogenvorsteher, kam mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Jesus. Und es heißt dann auch viele Korinther, Einwohner von Korinth. Ja, hier wurde einerseits Korinth mit dem Evangelium geflutet, das stimmt schon. Aber Lukas schreibt nicht nur das Schöne, was passiert ist, die Sonnenseiten, er beschreibt auch das andere, das nicht so Schöne. Jetzt kann man sagen, Lukas, könntest du das vielleicht weglassen? Vielleicht war das auch der Hintergedanke von dem Missionswerk, dass sie gar nicht lügen wollten, sondern sie wollten die Leute nicht entmutigen. Kannst du das bitte weglassen? Wir haben ja schon genug schlechte Sachen in den Nachrichten. Nein, Lukas will seine Leser nicht entmutigen, aber er möchte uns die Realität vor Augen führen, dass wir nicht naiv durch diese Welt gehen. Jeder Christ, der seinen Glauben mit anderen teilen will, ob es Paulus ist oder jemand anderes, jeder Christ, der seinen Glauben mit anderen teilen will, muss damit rechnen, dass er auch auf große Schwierigkeiten und Anfechtungen stößt. Ja, er will uns damit nicht entmutigen, sondern ermutigen, denn wenn ich weiß, auf was ich mich einstellen muss, ist die Sache weniger gefährlich, als wenn ich völlig überrascht bin. Und lasst uns diese Sache einmal hier im Predigttext genau ansehen. Ich habe drei Teile. Der erste Teil heißt, wir gucken mal auf die turbulenten Tage in Korinth. Da ist zunächst das Ehepaar Aquila und Priscilla aus Italien, die nach Korinth gekommen sind und Paulus und seine Mitarbeiter so wunderbar unterstützen. Die kamen nicht freiwillig nach Korinth. Es gab unter Juden und Christen offenbar schwere Unruhen und Störungen. Das ist eine der wenigen Stellen, wo wir außerhalb vom Neuen Testament etwas über die frühen Gemeinden und Jesus erfahren. Der römische Schriftsteller Sueton, der hat über die Kaiser Biografien geschrieben. Und ich habe extra in der Vorbereitung die Stelle nachgelesen. In seiner Biografie über Claudius schreibt er, dass es Unruhen gab über einen Christus. Es könnte sein, dass er das verwechselt hat. Christus, Christus. Jedenfalls schreibt er, dass dieser Christus unter dem Statthalter Pontius Pilatus gekreuzigt worden war. Und man nimmt an, dass es hier in Rom Spannungen gegeben hat zwischen den Juden der Synagoge und diesen frühen Christen, wahrscheinlich den frühen Judenchristen in Rom. Und dann gab es Unruhen, es gab Störungen der öffentlichen Ordnung. Und dann hat Kaiser Claudius, für den war das ja kein Unterschied, ob das Juden oder Judenchristen waren, der hat gesagt, alle Juden raus aus Rom. Und so sind sie rausgeschmissen worden aus Rom und kamen dann nach Korinth. Die waren also nicht freiwillig hier. Jetzt könnte man sagen, ja, in Korinth sind sie jetzt dann mal ein bisschen zur Ruhe gekommen, von wegen, der ganze Unfriede setzt sich in Korinth fort. Paulus tritt ja in der Synagoge als Rabbiner und Schriftgelehrter auf. Er kommt ja aus dem Stamm Benjamin und versucht seinen jüdischen Brüdern zu zeigen, dass Jesus der Messias ist. Wenn hier von den Juden so geredet wird, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass Paulus ja selbst ein Jude gewesen ist, wie übrigens fast alle Personen im Neuen Testament. Und sie hatten eine große Liebe zu ihrem Volk. Lest mal Römer 9 bis 10. Paulus hat das nicht einfach so abgetan, dass der Großteil seiner jüdischen Mitbrüder nicht zum Glauben kam. Er sagte sogar mal, ich wollte an ihrer Stelle von Christus getrennt sein, damit sie zum Glauben kommen. Das geht natürlich nicht. Steht er übrigens in der Tradition des Mose. Ja, Paulus versucht zu zeigen, dass Jesus der Messias ist. Bei der Lehre haben sie noch zugehört, denn lehren kann man ja viel und in der Synagoge wird ja auch viel kontrovers diskutiert. Aber dann kamen Timotheus und Silas und die haben dann weiter die Lehre gemacht und Paulus hat verkündigt. Und verkündigen ist was anderes als lehren. Lehre ist das Fundament von Verkündigung, aber Verkündigung zielt auf Glauben. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und jetzt verkündigt Paulus. Er gibt nicht nur eine Lehrmeinung wieder, jetzt verkündigt er und zielt auf Glaubenserweckung und dann geht's los. Sehr unschöne Szenen. Lukas berichtet hier in Vers 6, also Kapitel 18, Vers 6, sie widerstrebten und lästerten. Eine moderne Übersetzung übersetzt es, alles, was Paulus für seine Predigt erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Also da kamen keine nach dem Gottesdienst und sagten, schön für die wunderbare Predigt, Anfeindungen und Beschimpfungen. Neudeutsch heißt das Hate Mails, Shitstorms. Man wird überflutet von Hass, Kommentaren, Geschrei, Drohungen, Beleidigungen. Das ist alles nichts Neues. Nur heute kann man es über das Internet verbreiten. Damals musste man den Leuten wenigstens noch ins Gesicht sehen, denen man diese Drohungen dann zukommen ließ. Und das geht auch an einem Mann wie Paulus nicht einfach vorbei. Es kommt so weit, dass Paulus die Synagoge schließlich verlassen muss. Und wo findet er Unterschlupf? Jetzt könnte man ja sagen, Paulus, mach mal ein bisschen Abstand. Im Nachbarhaus. Das lesen wir hier. Er machte sich, ich gehe jetzt ohne Schuld zu den Heiden, also er verlässt die Synagoge und machte sich auf und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, ein Gottesfürchtiger, das ist ein fester Begriff für Heiden, die sich zur Synagoge halten, die sympathisieren, ohne dass sie selber Juden werden. Dessen Haus, wo war es? Neben der Synagoge, also genau neben dran. Und da findet er Unterschlupf. Und jetzt kommt der größte Clou hier in der Geschichte. Wer kommt dann zum Glauben? Ausgerechnet der Synagogenvorsteher mit seinem ganzen Haus. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Jetzt hat der Paulus hier, der ist zwar jetzt im Nachbarhaus, ist aber immer noch in Reichweite. Und jetzt kommt unser Synagogenvorsteher mit seinem ganzen Haus zum Glauben. Die Situation droht zu eskalieren. Ich könnte mir vorstellen, dass Paulus sich anhören musste, bevor du und deine Leute hier waren, waren wir harmonisch zusammen. Und jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Und das zehrt an den Kräften. Ich glaube, dass Paulus ziemlich fertig gewesen sein muss, völlig deprimiert. Jetzt kann man jemand fragen, woher weiß ich das? Steht ja hier nichts. Ich werde euch gleich zeigen, dass die Schrift sehr deutlich sagt, wie Paulus zumute war. Paulus war völlig fertig. Und das will ich euch im zweiten Punkt erläutern. Also turbulente Tage, jetzt kommt stille Nächte oder eine stille Nacht. Kontrastprogramm. Lukas berichtet eindrücklich, dass Paulus eine Erscheinung des Herrn hatte, wie auch immer die ausgesehen mag, in der Nacht, betont er extra, hätte es ja weglassen können, er hatte sie in der Nacht. Die Nacht ist ein festes Motiv in der ganzen Bibel. Die Nacht kommt an so vielen Stellen vor, da könnte man allein eine ganze Predigtreihe drüber halten. Gibt es auch übrigens Nacht. Gute Nachtgeschichten heißt diese Predigtreihe, aber nicht von mir. Die Nacht kommt an so vielen Stellen vor. Und zunächst muss man mal wissen, zur Zeit der Bibel war die Nacht wirklich Nacht. Keine Straßenlaternen, keine Autoscheinwerfer, kein Fernseh oder Internet oder Radio, das man nachts anmachen konnte. Das Einzige, was man nachts sehen konnte, waren die Sterne. Die spielen ja auch eine große Rolle in der Bibel. So ist die Nacht in der Bibel zunächst mal eine Zeit der Dunkelheit und der Anfechtung. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Als Judas Jesus und seine Jünger verlässt, um Jesus zu verraten, da sagt Johannes, er ging hinaus und es war Nacht. Das war einmal so die Nacht als Nacht, aber es war auch die Nacht der Seele. Denn sein Weg führte ihn ja schließlich dahin, dass er sich erhängt hat. Es war Nacht. Und hier ist es genauso. Paulus ist als Bote des Evangeliums unterwegs, gute Nachricht zu bringen. Evangelium heißt die gute Nachricht. Und er erlebt das Echo, nicht nur Bekehrungen und wunderbare Erlebnisse, sondern Hass, Anfeindungen und Beschimpfungen. Und jetzt kommt die Nacht über der Seele des Paulus. Paulus kennt doch das Jesuswort, selig sind die Frieden stiften. Paulus nennt einmal das Evangelium ein Evangelium des Friedens. Und was passiert? Genau das Gegenteil. Unruhen, Streit, Aufruhr, zunächst in Rom, sodass der Kaiser sogar auf diese Gruppe aufmerksam wird. Und jetzt auch in Korinth. Und ich kann mir vorstellen, was Paulus so umgetrieben hat. Bin ich hier wirklich richtig? Soll ich mich vielleicht zurückziehen? Liegt es an mir? Bin ich auf einem falschen Weg? Ich komme mit dem Evangelium des Friedens und bringe Unfrieden. Vielleicht stimmt es ja, dass die Synagoge vorher harmonisch war und jetzt, seit wir hier sind, ist nur noch Krach. Und diese Fragen kommen in der Nacht hoch. Tagsüber kann man sich ja noch viel beschäftigen, aber in der Nacht, wenn man aufwacht vom Schlaf, vielleicht sogar etwas davon geträumt hat, das wissen wir aber nicht, dann kommen diese Fragen. Bin ich vielleicht verkehrt? Soll ich mich zurückziehen? Liegt es an mir? Und es ist gut, wenn wir uns auch diese Fragen stellen, weil manchmal liegt es ja auch an uns. Es ist ja nicht so, dass alles immer richtig ist, was wir machen, aber manchmal ist es schwer, das zu unterscheiden. Und dann ist es gut, dass wir nicht dem Geist der Entmutigung folgen, sondern auf die Stimme des guten Hirten hören. Ich habe öfters mal die Situation, dass ich nachts um zwei aufwache und dann kommen solche Sachen, manchmal Dinge, die ja noch ganz weit in der Zukunft liegen, irgendwelche Termine, vor denen man Angst hat oder irgendwelche Gespräche, die unangenehm sind oder wie wird dies und wie wird jenes oder wie geht es weiter mit der Gemeinde. Und dann ist es gut, die Nacht auch zu nutzen als Zeit der Stille. Ich mache dann öfter, stehe dann auf, koche meinen Tee, möglichst keinen Kaffee, dass du noch nervöser wirst. Und dann, Technik ist ja nicht nur ein Fluch, es ist ja auch ein Segen. Es gibt im Internet so viele gute Predigten. Da habe ich schon so oft erlebt, Ermutigung durch Predigten, die ich dann von anderen Predigern höre. Oder man liest ein gutes Buch oder in der Bibel einen Psalm. Denn Nacht ist nicht nur eine Zeit der Anfechtung, es ist auch eine Zeit der Stille und der Gottesbegegnung. In der Nacht spricht Jesus mit Nikodemus über die geistliche Geburt. In der Nacht bekommt Paulus den Auftrag, nach Europa zu gehen. Und jetzt, in der Nacht, spricht der Herr zu dem angefochtenen Paulus. Und was spricht der Herr zu ihm? Fürchte dich nicht. Ein zentrales Wort in der Bibel. Ein Zentralwort der Schrift. Fürchte dich nicht. Nicht. Rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in der Stadt. Ich bin sicher, wenn Paulus auf einem falschen Weg gewesen wäre, dann hätte der Herr andere Worte gesprochen. Er hätte gesagt, zieh dich zurück, halt die Klappe, mach nicht weiter. Aber es war der richtige Weg. Er ist auf dem Weg des Herrn in diese Anfechtung hineingekommen. Das heißt, mache weiter, du bist richtig. Das Thema der Predigt, ich stärke dir den Rücken. Denn, jetzt sagt Paulus, ja, aber warum ist das denn so, dass man mit dem Evangelium unterwegs ist und dann so viel Trouble erlebt? Und dann ist es so, du bist in die Welt der Finsternis eingebrochen. Und das verzeiht sie dir nicht. Ich habe mich mit der Predigt mal mit Korinth, also bei der Vorbereitung mit Korinth beschäftigt. Korinth war eine Hafenstadt, in unserem heutigen Sinne Großstadt. Ein Ausleger sagte mal, Korinth war das Hamburg der Antike. Inklusive Reeperbahn und St. Pauli, da hast du für Geld alles bekommen. Korinth war voller Tempel. Und wisst ihr, der Haupttempel, der ganz oben auf der Akropolis von Korinth stand, war der Liebesgöttin Aphrodite geweiht. Eine dämonische Kraft. Und an diesem Tempel waren Priesterinnen tätig, Tempelprostituierte. Das ist keine bösartige Hineinlegung, das kann man in ganz nüchternen historischen Büchern nachlesen. Man kann also sagen, Korinth war sicherlich eine schöne Stadt, die Ruinen stehen ja noch. Aber es war ein dämonisch besetzter und belasteter Ort, wo die Sünde blühte. Ich habe vorhin extra das Lied gespielt: Wenn Jesus kommt, ist Satans Macht gebrochen. Ja, und so jetzt kommt Paulus nicht mit ein bisschen Lehre und griechischer Philosophie. Paulus kommt mit der Botschaft von Jesus und das will der Teufel nicht. Und das ist der Grund, warum Paulus in solche großen Schwierigkeiten kommt. Man kann sagen, lieber Paulus, lieber Christ, wir können es uns auch selber zusagen, wenn du deinen Glauben nicht lebst, lässt der Teufel dich in Ruhe. Die schönsten Tage, die man hat, sind die Tage, in denen man so lauwarm daherlebt. Aber sobald du anfängst, deinen Glauben zu bezeugen, sobald du anfängst, für Menschen zu beten, dass sie gläubig werden, dann bekommst du massiv Stress und dein Umfeld auch. Und dann kannst du die Worte hören, dass der Herr sagt: Ich sehe das. Was glaubst du, warum ich dich nach Korinth geschickt hätte? Wenn es ein heiliger Ort wäre, hättest du gar nicht dahin gehen müssen. Nein, du bist hier als ein Zeuge von meinem Evangelium, von mir selbst. Ich bin mit dir. Ich habe meine Pläne für diese Stadt. Ich habe ein großes Volk. Gott sieht schon die Gemeinde. Und Korinth war ist eine große Gemeinde entstanden. Ich habe mein Volk in dieser Stadt und ich komme mit meinen Plänen in Korinth zum Ziel. Und jetzt kommt eine wichtige Botschaft. Nicht du bist der Macher, sondern ich tue das durch dich. Man sollte die Apostelgeschichte eigentlich Heilige Geistgeschichte nennen. Denn die Apostel waren Werkzeuge Gottes, die da gedient haben, wo der Heilige Geist sie hingeführt hat. Paulus schreibt: Wir sind sein gutes Werk, geschaffen zu guten Werken, die er im Voraus bereitet hat. Das heißt, der Herr weiß genau, wo Paulus steht. Und Paulus wird massiv angefochten, aber noch viel massiver ermutigt. Denn der in uns ist größer als der, der in der Welt ist. Und dann ist die Nacht vorbei, die Erscheinung ist wieder weg. Und wie geht's weiter? Dritter Punkt: turbulente Tage. Nachdem Gallio Prokonsul der Provinz Achaia geworden war, verabredeten sich die Juden zu einer gemeinsamen Aktion gegen Paulus. Es geht genauso weiter wie vorher. Sie schleppten ihn vor den Richterstuhl auf den Gerichtsplatz. Paulus erlebt weiterhin Anfeindungen, aber er geht jetzt anders da rein, weil er weiß, der Herr ist mit mir. Ich bin nicht falsch hier. Und er erlebt noch eine große Ermutigung. Der mächtige Gallio, der Statthalter, der alle Macht hat, auch Leute hinrichten zu lassen, kann dem Paulus kein Haar krümmen. Es heißt hier, die Juden klagen ihn an. Und als Paulus gerade den Mund auftun wollte, um sich zu verteidigen, sprach Gallio: Ach, das sind Sachen, die gehen mich gar nichts an. Und trieb sie weg vom Richterstuhl. Das heißt, er erlebt jetzt auch eine Lektion, was der Herr vorher sagt: Ich bin mit dir und niemand kann sich unterstehen, dir zu schaden. Nicht mal der Mob und der mächtige Statthalter Gallio, denn ich schütze dich. Lieber Christ, liebe Gemeinde, wir haben Kampf bis zur letzten Stunde, aber wir haben auch das Versprechen Jesu: Ich bin bei euch bis an der Welt. Ende. Ich will schließen mit einem Lied, das von einem Mann, Johann Frank, gedichtet wurde, der sehr schwere Zeiten erlebt hat, erlebte zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs. Das heißt: Jesu, meine Freude. Und da heißt es in einem Lied, das wahrscheinlich ist er inspiriert von diesem Vers: Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Feind erbittern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Ich wollte jetzt eigentlich Amen sagen, ich habe was Wichtiges vergessen. Im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus, das möchte ich auf keinen Fall vergessen, da schreibt Paulus, dass er ihn also in Korinth war, im Kapitel 2. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das hat er gepredigt. Und ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großen Zittern. Und dann geschah durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass Menschen zum Glauben kommen, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf der Kraft Gottes. Amen. Ja.